Liebe Zuhörende, schön, dass ihr einschaltet zu unserem neuen Podcast Irgendwas mit Politik aus Dresden. Mir gegenüber sitzt Erik Heimann. Stell dich doch mal vor.
Ja, hallo zusammen. Erik Heimann, genau. Was bin ich eigentlich? Sehr gute Frage. Genau, ich kenne Norbert aus dem politischen Kontext. Wir sind beispielsweise gemeinsam in verschiedenen Arbeitsgruppen zum energiepolitischen Schwerpunkt tätig, unterhalten uns viel über energiepolitische Fragestellungen oder haben das in der Vergangenheit getan. Ich bin beruflich im gleichnamigen Ministerium für energiewirtschaftliche Fragen zuständig und arbeite dort und war eine Zeit lang auch im Landtag auch zur energie- und klimapolitischen Fragen beratend tätig. Und ehe jetzt die ersten abschalten, gleich vorweg, das wird hier nicht der energiepolitische Podcast, sondern es wird ein politischer Podcast mit einer großen Spannweite hoffentlich, mit dem Fokus vielleicht auf Dresden. Darüber reden wir gleich nochmal, was machen wir hier eigentlich?
Ja. Ich bin Norbert Engemeyer, ich wohne im Dresdner Norden, bin eigentlich beruflich Philosoph an der TU Dresden, mache da Erkenntnistheorie, Wissenschaftstheorie, lauter spannende Sachen. War lange Zeit im Dresdner Stadtrat und bin auch politisch aktiv. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Was haben wir heute vor, Erik?
Naja, du hast mich eingeladen und gesagt, komm, wir machen hier einen Podcast und irgendwie was mit Dresden. Und dann habe ich gesagt, alles klar, worüber reden wir denn? Ich habe keine Ahnung von Dresdner Stadtpolitik, das war dann die erste Erkenntnis. Obwohl ich mich für politisch durchaus interessiert halte, habe ich da tatsächlich ein eher schwarzes Loch. Und deswegen werden wir heute einfach ein paar Themen aus dem letzten Stadtrat behandeln, die uns als interessant und relevant erschienen. Das sind die großen Brocken wahrscheinlich, auch Sachen, die eher länger teilweise uns beschäftigen werden. Und ich glaube, das ist heute ein Versuch, ein Experiment, wie wir das hinbekommen. Wie wir uns da in Zukunft finden werden, werden wir sehen. Also vielleicht werden wir auch nochmal mehr Schwerpunkte setzen oder Themen anders gestalten. Aber heute legen wir einfach mal drauf los und gehen gleich ins Detail mit den Themen. Erstens, wie soll es anders sein?
Die Dresdner Carola-Brücke.
Genau, kommen wir nicht drum rum. Also beziehungsweise jetzt müssen wir drum rumkommen, weil wir nicht mehr drüber kommen. Schenkelklopfer zum Start hier. So, zweitens haben wir dann quasi mit Vorgriff auf die Haushaltsdebatte, was dann so ein bisschen der dritte große Punkt wird, das Thema der Sozialleistungen in Dresden aus dem Stadtrat rausgegriffen. Genau, und das reicht, glaube ich, für unsere erste Folge. Okay, sehr gut. Ich will dir noch einen Witz erzählen, pass auf. Der funktioniert auf Englisch besser, ich erzähle dir trotzdem auf Deutsch. Wie nennt man zwei Männer, die sich gegenseitig etwas mansplainen? Ein Podcast.
Sehr gut.
Sehr gut. Also da wollen wir natürlich nicht hin, wir wollen...
Genau, das Ziel ist, späteren Folgen Fachpolitikerinnen vor allem auch einzuladen und mit ihnen sozusagen einfach über politische Themen zu sprechen gekommen, was ist ein Verkehrsversuch, wie kriegen wir den Verkehr im Dresdner Norden angepasst an die Großansiedlung, was ist der Gebäudetyp E überhaupt oder anderes, mal gucken.
Sehr gut, und wir werden natürlich auch über die Dresdner Themen hinaus, die sächsischen Themen, wir sind ja auch Landeshauptstadt, das liegt auch trotzdem noch ziemlich nahe, glaube ich, ab und zu besprechen, aber vielleicht kann man da ab und zu auch, oder muss man da ab und zu auch den Blick einfach weiten, ja, um überhaupt einordnen zu können, worüber wir hier reden.
Da hast du völlig recht. Also vor allem, wenn wir jetzt, wir wissen alle, Koalitionsverhandlungen laufen vielleicht auf sächsischer Ebene und da werden noch viele spannende Debatten auf uns warten. Im Moment konnte man ja nur von vielen roten Linien, was die Verhandlungen dort angeht, lesen oder hören. Es bleibt spannend.
Ich glaube auch, aber das heben wir uns für die nächsten Folgen auf, solche Aspekte. Wie gesagt, heute der Fokus Dresdner Stadtrat, zwei Themen und dann schauen wir weiter.
Lass uns doch ein bisschen so über die Woche gucken. Wir nehmen jetzt übrigens tatsächlich am Donnerstag auf, also sozusagen exakt eine Woche nach dem letzten Stadtrat. Und ja, der Stadtrat stand unter dem großen Zeichen der eingestürzten Carola-Brücke.
War da was?
Nicht war da was? Wo so warst du am Dienstag?
3 Uhr nachts.
Drei Uhr nachts.
Ich glaube im Bett.
Ich glaube, ich auch.
Ich habe es auch nicht drumsen gehört in Pillnitz an der Elbe.
Ja.
Kein Rückstau sofort gewesen. Alles ganz unspektakulär, bis man es in der Presse morgens liest. Und in der Tonalität ja zum Glück auch so, dass man sagt, alles klar, da ist jetzt was passiert. Aber es ist niemand zu Schaden gekommen. Also außer ein Sachschaden natürlich, ein erheblicher, aber kein Personenschaden. Keine Menschen zu Schaden gekommen. Und von daher jetzt auch erstmal nicht sehr emotionalisierend in der Form. Also da hatten wir ja Glück so. Und genau, meine Auswirkungen, die ich merke, ich arbeite ja im Regierungsviertel, im Ministerium, und da ist es ruhiger geworden. Das ist schön, da fahren weniger Autos lang. Ist jetzt kein besonders guter Vorteil, weil es verlagert sich natürlich nur. Aber das ist spürbar natürlich, weil man nicht mehr über die Brücke kommt, ne, klar. Ansonsten, welche Auswirkungen, was hat es für dich? Also ganz persönlich, was bedeutet das?
Nun, der Arbeitsweg ist jetzt halt
anders. Die Bahn fährt anders.
Ansonsten erstmal jetzt nicht irgendwie dramatisch die Auswirkungen. Aber ja, wie du schon sagst, dass da sozusagen niemand was passiert ist, da kann man wirklich nur die Hände falten und froh sein darüber. Wobei ja jetzt auch die ersten Erkenntnisse zeigen, ja, dass die Brücke nachts eingestürzt ist, war vielleicht auch tatsächlich nicht nur Zufall.
Wieso das? Was gibt es da für Erkenntnisse?
Also es gibt ja verschiedene Theorien, warum es jetzt zu dem Einsturz gekommen ist. Und eine ist halt, dass der Temperaturabfall nachts jedenfalls einen erheblichen Einfluss darauf hatte. Nicht monokausal der Hauptgrund oder irgendetwas. Der liegt sicherlich an den Spannbewehrungen, die man im Stadtrat auch hat vernehmen dürfen. Aber ja.
Ich dachte, der Stefan hat sie kaputt gemacht einfach. War das nicht der Grund?
Ja, genau. Die Schuldzuweisung.
Auf dem Fahrrad drüber gedonnert wahrscheinlich.
Ja, also vor allem der Verkehrsversuch auf dem Parallelstreifen
genau,
war ja
daran schuld. Der Verkehrsversuch gewesen sein. Auf dem anderen Streifen hat zu einer Fehlbelastung insgesamt geführt, das sehe ich ein. So, Spaß beiseite. Also ein paar Lehren möchte ich nicht sagen. Du hast dir auch den Debattenteil im Stadtrat angehört. Erste Lehre, wenn man so möchte. Es ist eigentlich ein super langweiliges Thema. Es geht aus Verwaltungssicht um Prüfprotokolle und wann sind die anlassbezogen zu tun oder eben nicht anlassbezogen, routinemäßig. Und da ist eine Lehre, am Ende ist so ein Protokoll ein Stück Papier und man kann da gewisse Sachen monitoren und ablesen, aber natürlich bringt sowas keine hundertprozentige Sicherheit. Keine Prüfung natürlich irgendwie bringen. Und das Zweite aus dieser Debatte, meine Lehre oder eigentlich was mich täglich begleitet oder uns alle schon seit Jahren jetzt, spätestens seit der letzten großen Krise, nennen wir sie Corona. Nein, das war die vorletzte, es gab ja dann noch eine Energiekrise. Also mit den letzten Krisen, was uns alle begleitet, there's no glory in prevention. Es kräht kein Hahn nach diesen Prüfberichten der Brücken, bis mal etwas kaputt geht. Und dann fragt man sich, warum macht man das denn nicht viel öfters? Warum gibt es denn nicht einen Mitarbeiter des Bauamts, der täglich die Brücken begutachtet? Bräuchte man sowas eigentlich? Aber das Famose ist natürlich, dass genau diese Forderungen kommen von denen, die vielleicht eh sagen, Verwaltungswasserkopf ist ja alles Quatsch. Also man braucht ja die ganzen Menschen gar nicht in der Verwaltung und das ist eigentlich ein schönes Beispiel.
Ja. Wobei da ja tatsächlich der spannende Punkt ist, das war ja auch so im Verlauf der ersten Woche nach dem Einsturz der Brücke so die Hauptdiskussion, ja, wurde die Prüfung nicht richtig durchgeführt, hätte man öfter müssen prüfen. Die Freien Wähler haben auf einen Antrag aus 2023 verwiesen, wir wollten doch, dass alle Prüfungen nochmal in einen extra Bericht geschrieben wären, das hätte bestimmt die Brücke am Einsturz verhindert.
Genau, mehr Papier ist Sicherheit für Brücken.
Ja, und Stand heute sieht es aber so aus, als wäre das Problem tatsächlich ein fundamentaleres, nämlich sind diese Prüfungen, die da auch gesetzmäßig vorgeschrieben sind, regelmäßig, das ist der sogenannte Brücken-TÜV, sind die überhaupt effektiv, um Probleme bei diesen Brücken festzustellen? Und da muss man ja Stand heute sagen, ist es nicht.
Machen wir mal ein Fragezeichen daran. Da sind wir jetzt natürlich hier als Bauingenieure voll ausgebildet, genau die Richtigen, die das beantworten werden, aber das wollen wir euch jetzt nicht zumuten. Nein, also genau, das ist genau der Punkt, wie viel Aufwand, also ich behaupte mal, natürlich kann man jeden Präventionsaufwand immer noch mal in die Höhe treiben und immer noch mal ein besseres Gutachten anfertigen lassen, was über den Stand der Technik, darüber reden wir ja hier, das ist ja ein normiertes Gutachten, da gibt es eine DIN, vermute ich mal, ich kenne sie jetzt nicht auswendig, aber da steht drin, was denn eigentlich zu prüfen und zu begutachten ist. Also wahnsinnig langweilig, wie gesagt. Das sind alles Formblätter und dann wird es durchgeführt. Und natürlich könnte man auch über diese DIN hinaus etwas machen, wahrscheinlich immer. Aber dann sind wir wieder dabei, warum sollte man das tun? Im Normalfall, welche Kosten verursacht das? Wer macht das denn? Also ganz praktische Ressourcenfrage, wer macht das denn in der Verwaltung? Wer würde so einen erheblichen Mehraufwand oder vielleicht auch unerheblichen denn eingehen? Und ich glaube, die Erkenntnis aus dem Ganzen ist, ich stand jetzt, sieht es nicht so aus, als hätte da jemand in der Verwaltung etwas falsch gemacht, weil wahrscheinlich wurden die Prüfpflichten alle eingehalten und die wurden auch alle ausgewertet, vermute ich jetzt mal. Man wird dem ja nachgehen. Ist ein Stück weit natürlich richtig und wichtig.
Genau, also das war ja so das Ergebnis der 23 war ja diese letzte Hauptprüfung. Mhm. Und da gab es ja so verschiedene, auch durchaus schlechte oder kritische Noten für die Brücke. Aber die waren halt hauptsächlich Risse in der Oberfläche und an anderen Stellen. Und Ergebnis der Prüfung halt auch, dass dieser Zug C, der eingestürzt ist, eigentlich noch der am besten vom Zustand befindliche.
Naja, ist ja auch gut. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Belastung diese Straßenbahnlinien da drüber verursachen, aber im Endeffekt kommt die wahrscheinlich weniger getaktet, logischerweise, als der Autoverkehr. Und ich glaube, an den Radfahrern und Radfahrenden lag es tatsächlich ausnahmsweise nicht an der Stelle. Habe ich zumindest noch nicht gehört.
Frau Prüfer war ja im Stadtrat, das ist die Amtsleiterin vom Straßen- und Tiefbauamt. Und die hat gesagt, naja, die Spannglieder kann man prüfen, aber nicht zerstörungsfrei. So. Ja. Und genau das ist, was jetzt natürlich passiert. Man hat die Brückenteile zur Seite gelegt, sehe ich jetzt an, was passiert ist. Das nächste Brückenbausymposium in Dresden, ich habe noch nicht geguckt, wann es stattfindet, ist regelmäßig hier in Dresden. Das wird dann vorherrschendes Thema wahrscheinlich sein. Wie kann man diese Prüftechnik sozusagen auf den Stand bringen? Müssen wir andere Brücken bauen, die man leichter prüfen kann?
Ja. Sichtprüfung ex post Schäden. Schön. Kommt nicht so oft vor. Ja, genau. Was haben wir noch zu dem Thema? Ich hätte mindestens eine Anekdötchen dazu.
Mach mal.
Das Anekdötchen ist, was bringt die Brücke war ja nicht nur reiner Verkehrsweg, da liefen ja auch noch andere Infrastrukturen lang, unter anderem die Fernwärme. Und auch hier ein interessanter Aspekt aus Störfall- oder Krisensicht oder auch tatsächlich Krisenmanagement. Also kleiner Nerd-Aspekt, das ist aus Versorgersicht ist sowas keine Krise, das ist ein Störfall, würde ich mal sagen. Ein größerer ist eine Havarie, aber jetzt alles noch im Rahmen. Es ist quasi eine Versorgungsunterbrechung. So, und was hat der Energieversorger Interesse daran, schnellstmöglich wiederherzustellen, die Versorgung? Da muss niemand sagen, also das vielleicht wirklich zur Einordnung mal, da muss keine staatliche Institution, weder die Stadt noch das Land sagen, liebe Drewag, kümmere dich mal, hier läuft irgendwie Wasser aus. Das machen die sofortigst und schnellstmöglich alleine und haben dann ja auch innerhalb von, ich weiß gar nicht wie viel, war ein bisschen mehr als 24 Stunden, wieder die Versorgung der Fernwärme hergestellt.
Ich war auch erstaunt, dass dieser, einer der Hauptstränge sozusagen für die Fernwärme, der da diesen Brückenstrang entlang lief, dass der relativ zügig und jetzt scheinbar vollständig auch kompensierbar war.
Vorerst, genau. Jetzt. Das ist aus Energiesicht natürlich, das zeigt, dass die Strukturen und die Ansätze, die da gefahren werden, nämlich man spricht im Wesentlichen von einer N-1-Sicherheit, heißt ein wichtiges Betriebsmittel, und das ist ein wichtiges Betriebsmittel, diese Leitung, darf ausfallen, ist kompensierbar, zumindest kurz bis mittelfristig. Wenn jetzt noch ein ähnlicher Fall wäre, dann wäre wahrscheinlich schwieriger. Aber so denkt man da. So, jetzt noch die Pointe des Anekdötchens ist jetzt die gesamte Fernwärmeversorgung wiederhergestellt gewesen, zeitnah? Was heißt die gesamte? 100%? Nein, es waren 99,9% oder so. Es waren drei Kunden, also drei Gebäudekomplexe, ich glaube bis heute, ich weiß es nicht ganz genau, nicht versorgt, und die hießen Staatskanzlei und angrenzende ministerielle Gebäude. Da konnte man jetzt tatsächlich in den Tagen nicht mehr heizen oder immer noch nicht heizen, was dem Wetter geschuldet jetzt aber auch nicht schlimm war. Aber das war ein kleines Anekdötchen, weil man sich natürlich auch staatsregierungsseitig Gedanken gemacht hat, was ist hier mit der Wärmeversorgung, also unter anderem, es gehörte ja zur Gesamtlage, die jetzt ja auch durch das Hochwasser noch mitbestimmt war, dazu. Und dann war die Aussage, ja, Wärmeversorgung überhaupt kein Problem, ist wiederhergestellt, aber Heizen im eigenen Haus ging noch nicht. Gut, so viel dazu. Gibt es sonst noch was zu Brücken zu sagen?
Ja, also ich sag mal, das war ja dann auch so in dem Stadtrat so ein bisschen der Drive. Man hat geguckt, ja, aber trifft das jetzt sozusagen, was ist mit den anderen Brücken? Den anderen vor allem Spannbetonbrücken, also Nossener Brücke, die Brücke am Industriegelände, die Brücke an der Fabriesstraße, die waren dann alle noch Themen. Aussage der Stadtverwaltung da, die sind von der Statik anders konstruiert. Da ist vermutlich auch dieses Problem eindringender Salze vom Streuen. Ja. Jedenfalls nicht so das Problem. Da ist jedenfalls sozusagen kein akuter Handlungsvollzug. Und das ist ja sozusagen, also ich habe ein bisschen in den Social-Media-Kanälen auch mich quergelesen, all diese Brückenprojekte, die eben auch beim Brückentiff schlechte Noten kriegen, sind fest eingeplant und deren Finanzierung steht. Klammer auf, dort sind es Ersatzneubauten. Der Unterschied Carola-Brücke war halt, dort hat man versucht zu sanieren und es wäre halt sozusagen tatsächlich eine Oberflächensanierung mehr oder weniger gewesen. Also man hätte den ganzen Aufbau runtergenommen und dann hätte man sozusagen auch wieder alle Risse geschlossen, dass eben kein Wasser mit irgendwelchen Salzen oder irgendwas eindringen kann. Jetzt wissen wir, oder Stand heute, hätte alles wahrscheinlich auch nichts genutzt, wenn wir Carola-Brücke vor 2 Jahren mit dieser Technik saniert hätten.
Ja, spannender Aspekt. Ich glaube, das liegt ja auf der Hand, das wird uns eine Weile beschäftigen. Das ist einfach keine schöne Situation und es ist auch natürlich in der Außendarstellung jetzt nicht das Schönste, aber gut.
Das zweite spannende Thema heute, ja, der Haushalt kündigt sich an. Es gibt Diskussionen, die in diversen Medien war von Herrn Hilberts Liste des Grauens schon die Rede. Jetzt haben wir mit der Carola-Brücke wahrscheinlich noch zusätzliche erhebliche Kosten, Klammer auf, vermutlich erstmal nur Planungskosten neben jetzt sozusagen diesen Abbruchs- und Sicherungsmaßnahmen. Aber auch da gab es sozusagen schon erste ganz konkrete Vorwehen und zwar gab es im Stadtrat eine längere Diskussion um Mehrkosten im Sozialbereich.
Genau, also auch sehr spannende Debatte tatsächlich, die so ein bisschen die verschiedenen Argumentationen und Herangehensweisen auch der einzelnen Fraktionen nochmal sehr schön plastisch darstellt. Also da haben wir diejenigen, die sagen, na gut, vielleicht sogar recht pragmatisch rangehen und sagen, das, was zu bezahlen ist wegen gesetzlichen Pflichten, das steht ja außer Frage. Aber darüber hinaus sollte man mal versuchen und nochmal drüber reden. An dieser erstmal ganz losgelösten Feststellung, dass man erstmal auch, also dass man über das, was abseits der gesetzlichen Pflichten notwendig ist, darüber reden soll und muss und kann, ist ja jetzt erstmal nichts auszusetzen, aber dann geht es natürlich darüber, worüber reden wir denn? Und in dem Fall sind wir jetzt eben im sozialen Bereich bei vulnerablen Gruppen. Vulnerable Gruppen. Mhm. Ja. Und die Debatte natürlich schon weh, wenn man dann denkt, hier wird gerade über Menschen gesprochen und über die Auswirkungen auf konkrete Menschen, die es eben schon nicht leicht haben, auf irgendeine Art und Weise. So, und genau diese Argumentation hat man dann eben im linken progressiven Spektrum natürlich auch genau in der Debatte abgebildet. Die sagen hier, worüber reden wir denn hier eigentlich? Und ja, also insofern haben wir relativ lange, also ging die Debatte in meinen Augen relativ lange eigentlich über eine Selbstverständlichkeit im ersten Schritt, nämlich dass die Mehrausgaben aufgrund der gesetzlichen Pflichten dann auch entsprechend haushalterisch abgebildet werden. Das war ja eine Notwendigkeit, die dann auch beschlossen wurde.
Das war tatsächlich unkontrovers, wobei da sozusagen noch eine interessante Wendung nahm, weil ich glaube, aus der Linken heraus wurde gefragt, ja, was ist denn, wenn wir das jetzt gar nicht beschließen? Hören wir dann plötzlich auf, die gesetzlichen Pflichten zu erfüllen und die Pflichtleistungen zu finanzieren? Und da hat dann der Herr Oberbürgermeister darauf geantwortet, naja, wenn der Stadtrat ist Herr des Haushalts, wenn er das ablehnt, dann bleibt Herrn Hilbert noch der Widerspruch und der Weg vor die Landesdirektion zur rechtlichen Prüfung. Aber erstmal wäre dann tatsächlich erstmal Kasse leer für diese Zwecke.
Erstmal Zahlungsstopp, genau. Also natürlich absolute rechtsunsicherer Zustand beziehungsweise ein Zustand, deren rechtlicher Ausgang irgendwie auf der Hand liegt, aber für den konkreten Vollzug. Und das tut ja im Zweifelsfall schon genug weh, also denjenigen, die es betrifft.
Richtig. Und im Prinzip ist es ja die Ungewissheit, die dann wo sich dann der Großteil der Diskussion dann auch drum drehte, Thema berührt, nämlich das Sozialticket. So.
Genau.
Und da kam ja in der, also Das war sozusagen auch mir neu. Das gab einen Antrag der SPD-PVP-Fraktion, dass das Sozialticket, die Kündigung zurückgenommen wird und schon eine Verpflichtungsermächtigung, also sozusagen eine Zusage, das auch im nächsten Jahr zu finanzieren, von der Stadt eingegangen wird. Und erstmal gab es ganz viel Diskussion darum, wie kann es sein, dass es überhaupt gekündigt wurde schon. Es gab einen Stadtratsbeschluss, das einzuführen, das auch zu erweitern auf den Personenkreis, den es jetzt hat. Und wie kann es sein, dass der OB plötzlich noch vor irgendeinem Haushaltsbeschluss oder Haushaltsverhandlungen überhaupt, die richtig losgehen, das einseitig kündigt, kriegen jetzt alle Nutznießenden ein Kündigungsschreiben erstmal und wie läuft das? Wie hast du die Diskussion wahrgenommen?
Ja, total spannend an der Stelle. Stand ja auch im Raum die Frage, woher wussten die das eigentlich genau und woher kamen die Informationen? Also mir hat sich das noch nicht erschlossen, jetzt einfach als quasi kurz einsteigenden Zuhörer an der Stelle. Vermutlich gibt es wie so oft eine relativ simple Begründung am Ende des Tages. Wahrscheinlich hätte man es sogar irgendwo gefunden, wenn man danach gesucht hätte. Das ist ja so das Wesen dieser Verwaltungsvorlagen. Das steht schon immer irgendwo, aber man kann natürlich Sachen highlighten. Aber genau, im Endeffekt ging es viel, glaube ich, auch um Stadtrat-Ego in dieser Debatte. Was ist hier eigentlich? Wer beschließt hier eigentlich was? Und worauf gründet das? Und jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt. Vielleicht kannst du mir nochmal zusammenfassen, was, wenn du es vor dir hast, was wurde denn jetzt konkret beschlossen bezüglich des Sozialtickets und was abgelehnt? Ein Teil wurde ja dann abgelehnt des Antrags.
Also die SPD- und PVP-Fraktion, der Antrag hatte sozusagen zwei Teile. Oder die AfD-Fraktion hatte beantragt, in zwei Teilen über diesen Antrag abzustimmen. Und der erste, Rücknahme der Kündigung. Das zweite, diese Finanzierungszusage. Und dem ersten wollte die AfD zustimmen und damit hatte das eine Mehrheit, die Rücknahme der Kündigung. Dem zweiten wollte die AfD der Finanzierungszusage nicht zustimmen. Da ploppen eigentlich sofort die Fragezeichen auf, wie war es, die Kündigung wird zurückgenommen, aber finanziert wird es nicht. Ja. Wie soll das funktionieren? Naja, hat der OB dann auch klargestellt, es muss jetzt im Rahmen des Haushalts, muss eine Finanzierung dafür gefunden werden und also irgendetwas anderes muss vermutlich dafür.
Es ist ein bisschen albern, weil im Endeffekt sagt der Stadtrat, wir wollen das mindestens für das halbe Jahr noch behalten und stellt die Finanzierung in Frage, aber eigentlich auch nicht wirklich, weil im Endeffekt ist nur die Finanzierung weiterhin ungeklärt. Aber das ist sie mehr oder weniger sowieso. Und jetzt stellt sich die Frage, wer schreibt das in den Haushalt rein? Also macht das sowieso dann die Verwaltung in ihrer Vorlage oder muss man da im Nachgang eine Lösung finden? Aber nichtsdestotrotz ist es meines Erachtens sehr, sehr schwierig wäre es, das jetzt nicht zu finanzieren. Also es würde zu einem noch viel härteren Bruch führen, als es jetzt sonst der Fall gewesen wäre.
Ja, also ich sag mal, das Manöver der AfD ist sozusagen erstmal wirkungslos. Man fragt sich, was sie damit bezwecken wollte.
Symbolisch wahrscheinlich.
Ja, weil wenn die Kündigung zurückgenommen wird, dann muss die Stadt sozusagen die Leistung, die sie da quasi von der DVB letztlich einkauft, auch bezahlen. Unabhängig davon, ob in dem Beschlusstext nochmal extra drinsteht, dass diese Finanzierung
kommen soll. Ja, genau, das ist der Punkt. Wenn was beschlossen ist und auch so umgesetzt wird, dann ist es auch natürlich auch zu bezahlen, da kommt man ja auch nicht raus. Und das ist ja auch kein externer Dienstleister, sondern es ist ja die eigene Gesellschaft. Also die Frage ist, wenn man diese Förderung, also wenn man das Sozialticket einstellen würde, vollständig, was würde das wiederum für die Nutzung des ÖPNVs bedeuten und so? Das könnte man sicherlich alles untersuchen, aber dann wäre man wieder sehr technisch, würde man sich dann wieder den Auswirkungen nähern und am Ende des Tages ist die eigentliche Frage, möchte man dieses Instrument, dieses Soziale beibehalten? Wem nutzt das? Also für wen ist das? Was für Nutzen entfaltet das und wollen wir uns das leisten? Ich glaube, am Ende kann man sich das meistens schon leisten.
Ja, und also vielleicht noch mal eine Argumentationslinie der AfD kurz einfach nachzulaufen. Also sie hat das an einem Beispiel der RentnerInnen gemacht und die AfD sagte nun, naja, wir können doch unser Sozialticket, das könnten wir uns doch sparen, wenn die Renten hinreichend hoch wären.
Ja, dann machen wir daraus auch noch eine Vorlage zur Erhöhung der Renten aus dem städtischen Haushalt, würde ich vorschlagen.
Also ja, ich wüsste gar nicht, ob es sozusagen rechtlich irgendwie verhindert wäre, dass es eine städtische Zusatzrente oder sowas gäbe. Die Frage wäre nur, das hilft am Ende auch nicht weiter. Aber tatsächlich, als das Sozialticket eingeführt wurde, war das ja sozusagen auch ein Grund, dass auch bei dem Hartz-IV-Sätzen, so hieß es damals ja noch, die Beiträge, die für Teilnahme am öffentlichen Leben eben auch sozusagen im Verkehr einfach so niedrig angesetzt war. dass man damit eben nicht über die Runden kam und dass deswegen das Sozialticket da, ich sag mal, eben auch ein städtischer Beitrag war, den Leuten Teilhabe am städtischen Leben zu ermöglichen.
Ja. Ja, sehr spannend. Okay, aber das heißt, das Sozialticket bleibt jetzt erstmal. Alles Weitere wird sich in wahrscheinlich sehr schwierigen Haushaltsverhandlungen im Stadtrat dann abspielen. Da bin ich gespannt.
Da darf man auch gespannt sein. Also vielleicht sozusagen auch mal einen Blick zurück. Wir haben ein bisschen ein Kuriosum dieses Jahr, weil der städtische Haushalt extrem spät im Stadtrat überhaupt erst vorgestellt wird. Meist erfolgte das so September, Oktober. Jetzt munkelt man, dass vielleicht sogar der Stadtrat erst im November die Vorlage wirklich erhalten wird oder Ende Oktober, jedenfalls sozusagen nicht in den nächsten Wochen. Und damit laufen wir sozusagen, wenn bis Weihnachten beschlossen sein soll und Weihnachten beschließen ist immer noch zu spät gewesen, kann ich gleich nochmal erklären, dann wird das sozusagen auch eine enorm kurze Zeitspanne. Ich würde fast sagen, naja, je enger die Haushaltsverhandlungen sind, desto schneller will sie Hilbert vielleicht durchpeitschen, damit nicht zu viel darüber geredet wird und am Ende noch eine Lösung gefunden wird, die ihm vielleicht nicht schmecken würde. Aber das wird sozusagen tatsächlich eine spannende Diskussion.
Ja, wie jeder Haushalt im Endeffekt. Was passiert denn, wenn kein Haushalt beschlossen wäre?
Dann sind wir in der vorläufigen Haushaltsführung. Das trifft sogar die Mehrheit der sächsischen Kommunen jedes Jahr. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viele sächsische Kommunen noch keinen Haushalt für 2024 haben. Ich wette, es gibt welche. Kann ich dann nochmal vielleicht nachliefern. Aber das heißt vorläufige Haushaltsführung. Und vorläufige Haushaltsführung heißt, es werden sozusagen vertraglich abgesicherte Leistungen bezahlt, aber es werden sozusagen keine freiwilligen weiteren Leistungen von der Stadt mehr bezahlt. Und da sind dann halt viele Förderungen in der Kulturförderung, aber auch in anderen Bereichen, die sind dann ganz schnell außen vor.
Okay.
Und Sachmittelkürzungen, neue Personalstellen, Wiederbesetzungen, all das ist sozusagen dann in Frage.
Gut, dann erzähl nochmal, warum auch eigentlich Weihnachten schon zu knapp ist.
Man muss sich einfach vorstellen, der Haushalt, der entfaltet seine Wirkung erst, wenn er geprüft ist von der Landesdirektion. Und die Landesdirektion, naja, die guckt sich diese 1000 Seiten dann doch eben etwas länger an, nämlich mehr als sie hat einen Monat nach sächsischer Gemeindeordnung, um das zu prüfen, ab Einreichung. Und wenn der Stadtrat es beschließt, dann braucht unsere Kämmerei erfahrungsgemäß nochmal 4, 6 oder 8 Wochen, um überhaupt sozusagen alle Änderungen des Stadtrates und dergleichen einzupflegen. Das heißt, wenn wir das Weihnachten beschließen, dann wird es vielleicht Mitte, Ende Januar frühestens eingereicht. Und das heißt, wir haben wahrscheinlich erst Anfang März überhaupt sozusagen einen in Kraft gesetzten Haushalt. Und schon das tut der Stadt eigentlich weh. Als verantwortungsvoller Oberbürgermeister hätte müssen eigentlich vor der Sommerpause den Haushalt vorstellen können. Alle Stadträte hätten können die ganze schöne Sommerpause nutzen, um sich die Köpfe heiß zu reden. Und wir wissen, der Stadtrat hat sich erst nach der Sommerpause konstituiert. Aber zumindest ab jetzt könnte die Diskussion eigentlich laufen, wenn der Oberbürgermeister seine Hausaufgaben rechtzeitig gibt.
Sehr spannend. Aber das sind natürlich Parallelen auch zum Landeshaushalt, im Zweifelsfall wahrscheinlich auch zum Bundeshaushalt. Das ist überall dasselbe Spiel. Man bringt da in jedem Fall, zumindest im Verhältnis, riesigen Batzen Geld, Einnahmen, Ausgaben, wie auch immer. Also es geht natürlich primär auch um die Ausgaben, wie sind die zu gestalten, macht sich darüber Gedanken und das in einem Hochdruck und mit einer unfassbaren Vielzahl an Interessen und eben auch einzelnen Standpunkten und muss das dann irgendwie schnell hinbekommen, das ist auch eine gigantische Aufgabe. Das ist, ich glaube, also ich würde mal konstatieren, das ist eine der wichtigsten Aufgaben, die man so hat, aber auch wahrscheinlich die unschönste in Summe, die spaßbefreiteste. Ja, es sei denn, man hat ein Faible für viele Zahlen und harte Verhandlungen.
Wenn man sich erinnert, in den letzten Doppelhaushalten, da gab es dann immer sozusagen so Informationsveranstaltungen, wo die Stadt das mal vorgestellt hat und es gibt nach Gemeindeordnung, nach sächsischer, noch, dass man eine formelle Einwendung gegen den Haushalt schreiben kann. Die muss dann der Stadtrat, ich sag mal, abwägen. Manchen wird abgeholfen, wenn sie sozusagen halt politische Mehrheiten auch finden, anderen nicht. Auch dieser Prozess wird natürlich so enorm knapp werden. Und jetzt vielleicht, ich komme ja aus dem Dresdner Norden, dort geht gerade die Diskussion richtig los, weil die Schwimmhalle in Klotzsche, der Neubau, ebenso wie der Neubau des Sachsenbads oder des Ersatzbaus neben dem Sachsenbad, auch wieder in Frage stehen, neben anderen Projekten. Und da darf man gespannt sein, ob denn in der Stadtgesellschaft diese Diskussion überhaupt geführt wird oder ob dann innerhalb von 4 Wochen eigentlich vielleicht gar nicht der Raum ist, wirklich so eine Debatte zu führen, bevor man dann irgendwie das Ergebnis hat und damit leben muss oder eben auch nicht.
Ja, sehr, sehr spannend. Das wusste ich noch nicht, dass man auch quasi private Änderungseinträge einbringen kann.
Ja, du kannst ganz privat.
Jetzt geht's los. Jetzt wissen wir, was die nächsten 30 Folgen.
Richtig, richtig. Du kannst ganz privat schreiben, dass zum Beispiel diese oder jene Finanzierung sich dir nicht erschließt und dass du vorschlägst, die zu streichen und stattdessen einen Spielplatz am Blauen Wunder oder aufs Blaue Wunder in die Mitte zu bauen.
Einfach in die Mitte. Ja, ich denke drüber nach. Aber ich habe das Gefühl, das ist ein sehr guter Spannungsbogen gewesen, wer uns bis jetzt zugehört hat und unsere Ausschweifungen über den Haushalt ertragen hat, der kann auch weiterhin uns zuhören. Okay, damit haben wir heute 2 bis 3, es sind dann 3 geworden, 3 große Themenblöcke mal kurz besprochen. Und jetzt die Frage nochmal, wie machen wir jetzt weiter? Wann geht's weiter?
Also erstmal freuen wir uns natürlich über ganz viele Likes, Abonnements und natürlich auch Kommentare zu unserer heutigen Aufnahme. Und wir werden einfach sehen, ob wir übernächste Woche wieder unser schönes Studio, vielen Dank an die Slup Dresden dafür übrigens, wieder buchen können. Und dann hört ihr den nächsten Teil.
Genau, das machen wir aber also ab 7-stelligen Benutzerzahlen erst natürlich. Also macht Werbung. Ein kleiner Spaß, ich kann nur unterstreichen, bitte gebt uns Feedback. Wir haben uns heute hier so mit maximal naiver Herangehensweise eingefunden. Und ich glaube, das ist auch ganz lustig vielleicht. Wir versuchen es auch niederschwellig zu halten. Aber natürlich, wenn ihr Hinweise habt, was sinnvoll ist und was nicht, dann schreibt das gerne in die Kommentare oder vielleicht habt ihr sogar einen Kontakt zu uns.
Genau. Und dann danken wir euch für die Aufmerksamkeit und hoffen, dass ihr wieder einschaltet zu Irgendwas mit Politik.